Domradio. Beratung.
Sie haben Angst vor Spinneneinbrechern oder Monster. Die Kinder, und Erwachsene, wie ist das bei Ihnen? Wovor haben Sie Angst? Fühlen Sie sich vielleicht manchmal auch starr vor Schreck oder haben so ein Gruselgefühl? Vielleicht haben Sie auch Angst vor bestimmten Situationen oder sogar Angst vor der Angst. Angst ist heute unser Thema. Angst hat nämlich zwei Seiten. Sie ist so eine Art Warnsystem. Sie hat eine gute Seite. Sie kann aber auch blockieren und hemmen. Dieses Thema heute in der Beratung. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Angst. Was ist das für ein Gefühl und wozu ist sie da? Über die Angst sprechen wir heute in der Domradio-Beratung und zu Gast im Studio ist Therapeutin und Diplompsychologin Ursula Dannhäuser. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Was ist Angst für ein Gefühl und wozu ist sie da? Wie entsteht denn eigentlich Angst? Das sind so diese Grundfragen, die wir vielleicht erstmal klären sollen. Was ist denn eigentlich Angst?
Das sind schon ganz viele Fragen. Also wir fangen vielleicht mal bei der ersten an. Angst ist ein Gefühl. Hört zu den Primärgefühlen, also zu den Grundgefühlen, die alle Menschen haben, wie Freude, wie Ärger, ist Angst eins dieser Grundgefühle und ist eigentlich dazu da, uns zu schützen, also dafür zu sorgen, dass wir überleben können, dass wir Gefahren wahrnehmen und die rechtzeitig wahrnehmen, um dann entsprechend handeln zu können.
Das empfinden viele Menschen, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dass es so für viele so ist, dass man am liebsten die Angst weghaben will.
Ja, das wäre fatal, weil ne, wir würden nicht an der Straße stehen bleiben, wir würden in irgendwelche Gewässer springen, von denen wir gar nicht wissen, ob es sicher da ist. Also Angst haben wir in unserer Grundausstattung schon, ja, in der ganzen Evolution. Wir würden gar nicht existieren, wenn unsere Vorfahren und auch die Tiere nicht dieses Gefühl hätten, weil es ist sozusagen das Element, was ganz aufmerksam ist, zu gucken, passiert etwas und was muss ich jetzt tun? Und uns in Hab-Acht-Stellung zu bringen.
Das kann man sich jetzt vorstellen, wenn man irgendwo ist, wo es wilde Tiere gibt, wo es giftige Schlangen gibt, dass wir vielleicht als Besucher in diesem Land, als Europäer, dann mehr Angst haben als die Einheimischen, die diese Tiere kennen und damit umgehen können, oder?
Natürlich hat Angst immer auch was damit zu tun, in welchem Zusammenhang sie auftaucht. Und wir müssen nicht vor allen Dingen Angst haben. Was ich erstmal nur sagen will, dass es sozusagen zu unserer Grundausstattung dazugehört und von daher ein ganz normales Phänomen ist und dass unser Körper und unsere Psyche natürlich Gefahren so einordnet, einmal wie wir es gelernt haben, ja, das, was in einer Kultur üblich ist, was sinnvoll ist auch, wovor man Gefahr haben muss. Und dann gibt es natürlich immer Geschichten dazu, wo erstmalig Schrecksituationen aufgetreten sind und dann sich unser Gedächtnis merkt, ach, das ist aber irgendwie etwas, wo ich aufpassen muss. Weil das kommt einfach dazu, dass diese ganz Lernerfahrungen, wovor ist es sinnvoll, sich zu fürchten oder Angst zu entwickeln, gut abgespeichert werden, weil es ist sehr hilfreich, sich zu erinnern, ja, dass wenn also ein, bleib jetzt mal bei dem Kind, was sich erschreckt, wenn ein Auto kommt, ja, beim nächsten Mal, wenn es das Geräusch hört, auch in diese Verfassung kommt zu sagen, ich bleib besser stehen. Also unser Gedächtnis lernt, macht also lernt diese Erfahrungen und behält die und springt dann entsprechend an. Man kann das auch ein bisschen vergleichen wie so ein Rauchmeldersystem. Also bei dem Rauchmelder ist es ja so, wenn er bestimmte Signale kriegt, springt er an. Und so ist es auch bei Gefahren, bei Dingen, die auf uns zukommen, und dann springt unser Alarmsystem an. Und es ist ein bisschen so eingestellt, dass es eher einmal zu viel anspringt als einmal zu wenig. Weil auch bei den Rauchmeldern, die sind auch so eingestellt, ist es besser, einmal zu viel ein Haus zu räumen als einmal zu wenig. Oder einmal zu viel wegzurennen als einmal zu wenig. So sind wir darauf eingestellt. Also von daher ist es, wird oft Angst als etwas so bewertet, was man nicht haben darf. Aber es ist gut, dass wir sie haben.
Also Angst ist tatsächlich oft so, dass es heißt, ich will eigentlich meine Angst weghaben, ich will angstfrei sein, aber dennoch ist die Angst eben eine gute Angst, aber es gibt eben auch diese zwei verschiedenen Seiten.
Also Angst hat von der Wortbedeutung her, kommt es so von dem Thema Enge, Beklemmung, Einengung. engend sein. Und wir kennen das alle, wenn es eng wird für uns, dass wir auch mit Angst reagieren. Aber man kann das auch übertragen und zu sagen, manchmal fühlt man sich ja durch die Angst auch eingeengt in seinem Handlungsspielraum, etwas zu tun, etwas zu entscheiden. Und oder so dieses Gefühl von überängstlich zu sein. Ich traue meinen Kindern nicht zu, ich traue mir selber nicht zu, ich gehe nicht in bestimmte Situationen. Und dann wird so diese Einengung verhindert ja auch, im Leben weiterzukommen.
Wer das selber nochmal überlegt, wie es bei ihm in der Kindheit war und was die Eltern so gesagt haben, war es oft so, dass man als Kind ungestüm war, dass man Dinge ausprobiert hat, dass man wild war und dass Eltern eher ängstlich waren, gebremst haben und gesagt haben, Vorsicht, da kann dies oder jenes passieren. Warum Eltern Angsthasen sind, darüber sprechen wir gleich. Die eigenen Kinder sind das kostbarste Gut und das muss natürlich beschützt werden, ob im Mikrokosmos zu Hause oder im Leben da draußen, überall lauern Gefahren.
Ausbildung, Schule.
Dass es krank wird, irgendwie unheilbar oder so. Oder dass es vergewaltigt wird oder irgend sowas. Ja, da hätte ich Angst.
Der Gewalt erleiden, ne? Durch fremde Personen. Ne? Das wäre meine größte Sorge, denke ich mir.
Erstmal Gesundheit halt, dass es ihr gut geht, dass sie ihr Studium gut abschließt.
Ich denke, dass die einfach gut für sich sorgen, dass sie keine Risiken eingehen. Aber ich meine, Restsorge hat man natürlich, wenn der Sohn mit 200 über die Autobahn fährt oder ja.
Tja, dann ist es so, dass Eltern natürlich ängstlich sind, auch wenn sie abends nicht nach Hause kommen, wie verabredet. Aber besonders ängstlich sind wohl Eltern von kleinen Kindern. Mehr als die Hälfte der Eltern mit Kindern unter 4 sehen sich selbst als Angsthasen.
Eltern wünschen sich sehr viel Sicherheit, weil die Hälfte der Eltern schätzt sich als ängstlich ein, was ihr Kind betrifft. Und deswegen versuchen sie, so weit wie möglich ihr Umfeld sicher zu machen, damit ihrem Kind nichts passiert.
Und für die Sicherheit ihrer Kinder legen sich die meisten ganz schön ins Zeug, gerade wenn es um die Alltagsgefahren geht.
Die Schubladen werden gesichert, die Treppen werden gesichert, der Herd wird gesichert, die Steckdosen werden gesichert. Es ist sicher sinnvoll, Steckdosen zu sichern. Man kann auch über den Herd streiten, aber im Prinzip ist es bei den anderen Dingen sehr viel sinnvoller, die Kinder gezielt an diese Gefahren heranzuführen, ihnen zu erklären, es ist gefährlich, sie behutsam Erfahrungen machen zu lassen. Und ganz, ganz wichtig ist, Kinder so viel wie möglich draußen sein zu lassen, auch wenn sie sich mal das Knie aufschürfen, weil dieses, ich behalte das Kind lieber in meinem Sichtbereich, das sorgt natürlich auch dafür, dass sich Kinder heute viel zu wenig bewegen.
Vorsicht statt Nachsicht lautet also die Devise. Allerdings gibt es auch Unterschiede zwischen Mann und Frau.
Frauen sind doppelt so oft ängstlich als Männer. Das merkt man auch, wenn man sieht, wie Väter mit Kindern spielen und wie Mütter mit Kindern spielen. Väter trauen tendenziell ihren Kindern mehr zu, vor allen Dingen motorisch. Während ein Vater stolz daneben steht, während sein Zweijähriger auf dem 2 Meter hohen Klettergerüst oben sitzt, haben die meisten Mütter da schon zumindest ein banges Gefühl.
Banges Gefühl, Ängste, natürlich einfach der Wunsch, dass es dem Kind gut geht. Das führt dazu, dass Eltern ängstlicher sind als Kinder oder zumindest ängstlicher, als sie früher selber waren. Als Kind waren natürlich auch die meisten Eltern oft sehr viel mutiger beim Hochklettern und so weiter. Diplompsychologin Ursula Dannhäuser ist zu Gast hier im Domradio. Ist das auch Ihre Erfahrung in der Beratungsstelle, dass Eltern ängstlich sind, wenn es um ihre Kinder geht?
Ja, ich denke, erstmal ist es auch was ganz Normales, dass Eltern ängstlich sind. Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, wo alles TÜV überprüft ist, wo sehr viel Ängste geschürt werden auf die Zukunft von Kindern, wo ich Eltern mitkriege, die schon eigentlich, wenn sie schwanger sind, damit beschäftigt sind, in welchen Kindergarten die Kinder bestenfalls schon mal angemeldet werden, damit sie eine gute Ausbildung machen. Also ich finde, das Thema einer Sorge und einer Aktivität, Kinder gut in die Welt zu bringen, also mit einem Überschutz und mit ganz vielen Maßnahmen inzwischen behaftet. Also die Eltern haben Angst, dass ihre Kinder gut in dieser Gesellschaft zurechtkommen, einen guten Platz finden. Und und was ich so in dem ersten Beitrag gesagt habe, dass Angst ein wichtiges Gefühl ist, wird an der Stelle sehr eng, weil es geht nicht nur darum, die Angst zu haben und alle Gefahren von den Kindern wegzutun, sondern, wie das auch in dem Beitrag war, zu helfen, mit Ängsten umzugehen. Und das wird immer schwieriger.
Ist das eine Zukunftsangst, die diese Menschen haben?
Das ist, glaube ich, einmal eine Zukunftsangst, aber es ist auch so die Angst, was falsch zu machen, die Angst, schuldig zu werden. Die Angst, dass nicht mehr genug Möglichkeiten da sind, umzugehen. Also ich erlebe so auch einen hohen Schutz, dass Kinder so von allem weggehalten werden. Und wir können nur lernen, mit Ängsten umzugehen, oder Kinder können nur lernen, mit Ängsten umzugehen, wenn sie begleitet werden da drin, wenn sie Situationen erleben, in denen sie auch Angst haben und in denen sie was ausprobieren können und entdecken können und diese wunderbare Erfahrung machen, die Angst zu überwinden.
Ist es nicht auch so, dass wenn Eltern ihre Kinder vor etwas schützen wollen, damit sie keine Angst haben müssen, damit gar nichts passiert, das gleichzeitig aber dazu führt, dass sich die Kinder im Leben hinterher auch gar nicht so gut zurechtfinden, vielleicht auch dann ängstlich sind vor bestimmten Situationen, vor denen die Eltern sie lange beschützen wollten?
Es ist so ein schwieriges Spannungsfeld. Es ist ja gut, dass Eltern ihre Kinder schützen. Ja? Der Kinderschutz ist sehr wichtig geworden und es hat viele andere Probleme gegeben, wo Kinder, oder es gibt viele Probleme, wo Kinder nicht geschützt sind. Deswegen ist gut, dass der Kinderschutz da ist, dass wir unsere Kinder schützen. Schutz ist eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen. Ja? Wenn ein Kind Angst hat und sich erschreckt, dann läuft es zur Mama oder zum Papa und lässt sich trösten. Ja? Das ist auch ein Teil unserer Grundausstattung, dass wir Schutz und Trost suchen. Aber das fängt ja meistens schon vorher an, dass das Kind erst gar nicht in die Situation kommt, ja, dass es Schutz und Trost braucht, sondern schon eigentlich bei der kleinsten Anspannung wieder aus der Gefahr rausgeholt wird oder gesagt wird, mach das nicht, tu das nicht. Und das ist schwierig, also weil das Kind gar nicht lernen kann, einmal so ein Gefühl auszuhalten, zu sagen, das hört dazu, das ist was ganz Normales, dass ich mich erschrecke, dass ich mich fürchte, dass ich etwas unangenehm erlebe, dass ich jetzt ganz aufmerksam bin. Ja, und dann aber auch zu gucken, wie kann ich das überprüfen und wie kann ich damit zurechtkommen. Also dieser Mechanismus, Angst zu erleben, das gehört dazu und einen Umgang damit zu finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, unseren Kindern beizubringen. Und wenn wir versuchen, alle Gefahren von den Kindern wegzunehmen, dass sie erst gar nicht in diese Verfassung reinkommen, dann lernen sie nicht mit Angst umzugehen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht sollten die Eltern da ein bisschen lockerer lassen und durchaus das Kind mal auf dem Spielplatz ein bisschen was wagen lassen.
Genau, das sollten sie tun. Aber auch gesellschaftlich sollten wir überlegen, wie Angst immer weiter angeheizt wird.
Wie meinen Sie das?
Ja, dass nicht so viel Angst gemacht wird in Bezug auf Ausbildung, in Bezug auf diese ganze Normierung. Ja, alles wird irgendwie normiert und wenn es nicht so ist, dann gibt es auch gleich irgendwie die Zuschreibung von, also man hat so das Gefühl, man muss alles irgendwie so präparieren, dass nichts passieren kann. Und so ist die Realität nicht.
Die Domradio-Beratung, die zwei Seiten der Angst, das ist heute unser Thema. Kinder haben Angst vorm Dunkeln oder Angst vorm Einschlafen, vielleicht auch vor Monstern oder Gespenstern. Und vor was haben Erwachsene Angst? Wir haben Sie gefragt.
Ich habe riesige Angst vor Spinnen schon immer gehabt. Wahrscheinlich, weil meine Mutter mir das mitgegeben hat.
Ja, vor Ratten habe ich Angst. Ganz einfach. Wir haben nämlich einen im Vorgarten und ich werde ihrer nicht Herr.
Vor Spinnen oder vor kleinen Tierchen. Weil das ist ekelhaft. Ich will nicht, dass ich gebissen werde oder sowas.
Ich habe Lampenfieber, also das hat auch mal Angst so. Falls man auf die Bühne geht, dann zittert man manchmal. Davor hat man Angst.
Ich habe jedes Mal Angst, dass mir die Bude abfackelt, wenn mein Mitbewohner und ich länger nicht zu Hause sind.
Ich habe vor nichts Angst, weil ich gläubiger Christ bin. Deswegen fühle ich mich, egal was passiert, geborgen in Gott.
Ja, dass vielleicht die Kinder nicht ganz so eine gute Zukunft haben wie wir. Also dass wir da jobmäßig und die Entwicklung, dann halt die Löhne nicht so entsprechend sind und dass wir dann soziale Schieflage geraten.
Ich habe Angst davor, dass meine Familie durch Krankheit irgendwie auseinanderbrechen würde.
Angst vor Schlangen. Da schüttelt es mich, da fahre ich regelmäßig in Ohnmacht.
Also auch Erwachsene haben Angst, auch wenn sie nicht so oft darüber reden. Es sei denn, sie sind vielleicht bei einer Therapeutin. Diplompsychologin Ursula Dannhäuser ist zu Gast. Ist Angst ein Thema, was Sie stark beschäftigt, auch in der Beratung?
Also Angst wird sehr häufig, ja, ich sag mal so vorsichtig zugegeben. Also man gibt nicht so gerne zu, dass man Angst hat. Und es ist noch einfacher zu sagen, ich habe Angst vor Spinnen, vor Schlangen, weil das hat man so das Gefühl, das kennen auch andere. Ja, also Angst vor bestimmten Sachen. Aber so diese diffuse Angst oder Angst vor sozialen Situationen, Angst vor Prüfungen, vor Bewerbungsgesprächen, Angst, jemanden zu verlieren, Angst vor der Zukunft, da gibt es eher so eine größere Vorsicht, darüber zu sprechen.
Das ist es vielleicht ein Gefühl, was man für sich behält, weil es vielleicht auch ein starkes Gefühl sein kann. Und Gefühle wie Angst, also auch andere Gefühle, aber Gefühle wie Angst können sich auch körperlich so bemerkbar machen, dass auch andere das sehen können.
Ja, Angst ist ein sehr stark körperliches Gefühl. Ich glaube, kann sich jeder gut vorstellen, so die Situation, geht vielleicht alleine spazieren über eine Wiese und plötzlich taucht so ein Schatten auf. Was passiert dann? Man fängt an, vielleicht sehr aufmerksam zu sein, sich anzuspannen körperlich, möglicherweise steigt der Blutdruck etwas höher, der Puls rast. Also wir merken als allererstes so körperlich dieses Gefühl von, hier gibt es etwas, was mich bedroht. Schweißausbrüche, Durchfall, ja, beim Lampenfieber, die Sorge, ich kriege gleich keinen Ton mehr raus, ich kann gerade nichts mehr sagen, die Angst, in Ohnmacht zu fallen, sich zu blamieren. Also das sind schon wieder Gedanken, die auftauchen, aber das Erste ist meistens so ein körperliches, unangenehmes Empfinden. Und dieses Empfinden haben wir deswegen, weil unser Körper bei Gefahr sich sozusagen bereit macht, entweder wegzulaufen oder zu kämpfen. Und dafür brauchen wir bestimmte Funktionen. Wir brauchen nämlich die Funktion, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir schneller atmen, dass wir unsere kleine Muskulatur sich anspannt, damit wir sozusagen wegrennen können oder angreifen können. Also, dass diese körperlichen Reaktionen auftauchen, hat was mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun. Aber vom Empfinden her ist es erstmal unangenehm.
Und vor allen Dingen dann unangenehm, wenn man mitbekommt, dass das auch rüberschwappt. Also dass andere das auch spüren oder merken, dass man sehr nervös ist. Sie haben eben schon gesagt Lampenfieber, dann gibt es aber auch noch die Menschen, die so Angst haben vor Menschenansammlungen oder vor einem Flug und die können da gar nichts dran machen. Das ist so in denen drin, dass sie nicht sich einfach sagen können, ach Quatsch, das ist ja gar nicht so wild.
Ja, es ist sowas, was wie so automatisch angeworfen wird. Also gerade wenn das schon eine Angst ist, die jemand kennt, sagt, also wenn ich ins Flugzeug steige oder wenn ich jetzt wieder in eine bestimmte Prüfungssituation mache, dann gibt es möglicherweise Erfahrungen schon dazu. Und dann gibt es so die Angst vor der Angst, also die Angst, dass das wieder entsteht, weil auch das Wissen da ist, wenn ich jetzt in einer Prüfung Panik oder Angst kriege, dann ist ja auch mein Geist blockiert und ich kriege es auch nicht hin und es ist auch schwierig. Also das baut sich so auf, also dass so neben diesem ganzen körperlichen Empfinden, diese Aufmerksamkeit auf die Angst, eigentlich das Angstgefühl erhöht. Das ist oft das Tragische, ja, dann wird es eigentlich noch schlimmer. Und dann kommen noch so andere Gefühle dazu, wie Scham, dass es so ist, ja, und man kommt insgesamt in so einen Cocktail von unangenehmen Empfindungen.
Man hat einmal das Gefühl, dass man ja auf der Stelle stehen bleibt, dass man gar nicht weiß, was man tun soll, dass man so innerlich zum Eisblock wird. Auf der anderen Seite aber, haben Sie auch eben gesagt, Angst kann auch eine Fluchtreaktion auslösen, dass man den Impuls hat, wegzurennen vor der Gefahr. Widerspricht sich das?
Ja, das sind einfach unterschiedliche Antworten, die auch unsere Psyche und unser Körper haben. Das ist nicht so ein ganz einfaches Modell, es passiert Angst und es passiert immer die Reaktion, sondern man kann wirklich sagen, die Evolution hat über Millionen von Jahren verschiedene Antworten gefunden, um mit dieser Angst umzugehen. Und wir als Menschen haben die sozusagen alle noch in uns, mal ganz einfach gesagt. Ja, so die allerfrühste Reaktion auf Angst umzugehen war eigentlich dieses Erstarren, diese Einfrierung, das war vor 500 Millionen Jahren eine Fähigkeit der Fische, sozusagen den Stoffwechsel ganz runterzufahren, ja, um sich auf die lebenswichtigsten Dinge zu konzentrieren, die lebenswichtigen Funktionen. Das ist etwas, was wir Menschen auch noch in uns haben, dass bestimmte Situationen kommen wir in diese Erstarrung. Ja, so, es konzentriert sich alles nur noch auf die grundsätzlichen Überlebensdinge. Ja, dann gibt es eine zweite Reaktion, die hat was mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun, dass sich der Körper auf Angriff und Flucht vorbereitet. Ja, das heißt, es wird alles bereit im Körper gestellt, damit wir das können. Und das ist so ungefähr, ich glaube, 100 Millionen Jahre alt. Und dann gibt es noch einen Umgang mit Angst, den wir so durch Bindungsverhalten, Schutzverhalten finden bei den Säugetieren. Auch schon sehr alt, 70 Millionen Jahre ist es alt, zu sagen, dass, wenn wir Angst haben, wir uns Schutz und Trost suchen. Und das sind eigentlich so drei Grundausstattungen, ich sage mal so unsere Hardware, ja, die einfach vorhanden ist in Situationen. Deswegen reagieren wir unterschiedlich. Und dann kommt natürlich noch die ganz persönliche Geschichte dazu. Was haben wir gelernt, mit Angst umzugehen? Welche Geschichten, welche Erfahrungen haben wir mit Angst? Welche Dinge sind miteinander kombiniert? Also zu sagen, Prüfung mit Angst, Geräusche mit Angst, unsere Generationen, die im Krieg aufgewachsen sind, ja, also die Enge mit Angst, die Sirenen einfach hören und in Angst kommen. Also das ist sozusagen, unser Gedächtnis tickert dann bestimmte Körperreaktionen wieder an. Also die persönliche Geschichte kommt dazu und natürlich auch, was wir gelernt haben, dann mit Angst umzugehen.
Also allein auch schon ein Geräusch kann Angst auslösen. Zum Beispiel denken Sie mal an den Zahnarztbohrer, darum geht es bei uns gleich. Gerne gehen wohl die wenigsten von uns zum Zahnarzt. Manche Menschen haben aber so große Angst vor Bohrer oder Zange, dass sie mehrere Jahrzehnte lang keine Praxis von innen sehen. Circa 5% der Deutschen leiden unter der sogenannten Zahnbehandlungsangst. Es gibt Zahnärzte, die haben sich spezialisiert auf solche Patienten. Wie das funktioniert und wieso die Patienten überhaupt so große Angst vor dem Zahnarzt haben, darum geht es jetzt.
Schon der Gedanke an den Zahnarzt lässt viele Menschen zittern und sie bekommen Schweißausbrüche. So ging es lange auch der 46-jährigen Jutta Mestwert aus Köln.
Ich hatte ganz, ganz große Angst, die Kontrolle zu verlieren, mich dahin zu legen, ausgeliefert zu sein.
Mehr als 20 Jahre lang ist Jutta Mestwert nicht zum Zahnarzt gegangen. Das ist ganz typisch für Angstpatienten. Es ist nicht nur der Bohrer, der ihnen Angst einjagt, sondern auch der typische Praxisgeruch und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Der Grund sind häufig schlechte Erfahrungen bei früheren Behandlungen. Die meisten Betroffenen wurden in den 1960er Jahren oder früher geboren. In einer Zeit also, in der Ärzte noch viel weniger einfühlsam waren als heute.
Also es ist sicherlich so, dass als ich Kind war, Zahnarztbesuche was sehr Schreckliches waren, weil es keine Betäubung gab, weil wir festgehalten wurden auf dem Stuhl. Da wurde nicht gesprochen, es wurde einfach gemacht. Ich weiß, dass ich dann wirklich, sobald meine Eltern darüber nicht mehr die Gewalt hatten, einfach auch nicht mehr gegangen bin. Dann ist es aber so gewesen, dass ich gemerkt habe, dass meine Lebensqualität einfach sehr, sehr schlecht ist, dass ich jeden Tag mehrfach daran gedacht habe und dass ich auch das Gefühl hatte, ich schaff's vielleicht gar nicht mehr, wenn es noch schlimmer wird.
Manche Zahnärzte bieten spezielle Behandlungen für Angstpatienten an. Die wohl bekannteste Methode, eine Behandlung unter Vollnarkose. In der Praxis von Dr. Günther Schlimbach in Köln-Hohlweide zum Beispiel entscheidet sich jeder dritte Patient dafür. Ein teurer Spaß. Die Vollnarkose kostet 500 bis 1000 Euro. Ihre Angst besiegen die Patienten so nicht. Deshalb versucht Günther Schlimbach immer wieder, die Patienten von einer Behandlung ohne Vollnarkose zu überzeugen.
Es ist ja vieles Kopfkino, ne? Das muss man halt den Patienten erklären und dass es nicht so schmerzhaft ist, dass der Knochen im Prinzip nicht innerviert ist, dass man ihn auch ohne Spritze anbohren könnte und so weiter. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, die man halt dem Patienten beibringen muss.
Um noch mehr Betroffene von der Vollnarkose abzubringen, arbeitet Schlimbach mit einer Psychologin zusammen. Marina Gardini will die Patienten dazu bringen, sich ihren Ängsten zu stellen.
Meine Aufgabe ist es, zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen, dass Angst eine ganz normale Reaktion erstmal ist und den Zusammenhang zu erklären und ein Verständnis dafür aufbauen, dass man diese Ängste auch überwinden kann, dass man sich denen stellen kann.
Eine solche Therapiesitzung kostet fast 100 Euro. Marina Gardini schätzt, dass man mindestens 10 Sitzungen braucht, um wirklich angstfrei zu sein. Damit ist eine Therapie zwar ungefähr genauso teuer wie eine Vollnarkose, allerdings bezahlt man die nur einmal und kann sich danach normal behandeln lassen. Einen ähnlichen Weg ist auch Jutta Mestwert gegangen. Sie hat gezielt nach einer Ärztin gesucht, die nicht nur ihre Zähne, sondern auch ihre Angst behandelt. Dabei ist sie auf Dr. Andrea Tharau aus Köln-Mauenheim gestoßen. Die hat nicht nur Zahnmedizin studiert, sondern auch das Deutsche Institut für psychosomatische Zahnmedizin in Baden-Württemberg besucht. Dort hat sie das sogenannte Anti-Angst-Training erlernt. Jetzt gehört sie zu den bundesweit nur 12 Zahnärzten, die Angstpatienten nach diesem Konzept behandeln.
Die Angst kann aus meiner Sicht so bekämpft werden, indem der Patient wieder seine Autonomie bekommt, dass der Patient individuell und in ganz kleinen Schritten selber bestimmt, was gemacht wird. Das führt dazu, dass er nicht mehr in einer passiven Haltung ist, sondern er selber mit eingebunden ist und durch eine veränderte Wahrnehmung er auch diese ganze Angstsituation dann ganz anders für sich bewertet.
Deshalb schaut sie dem Patienten nicht sofort in den Mund, sondern redet erst einmal lange mit ihnen. So erfährt sie, was für Schmerzen die Patienten haben und wovor genau sie sich fürchten. Jutta Mestwert kann sich noch genau daran erinnern, wie es war, als sie bei Frau Tharau das erste Mal wieder auf einem Zahnarztstuhl lag.
Sie hat gezählt. Sie hat nach 3 Sekunden jegliches Gerät aus dem Mund genommen, den Stuhl hochgefahren, dass ich sitzen konnte. Mir liefen die Tränen. Also sie mussten die ganze Zeit die Sprechstunde von sie auch tupfen. Es war ganz schrecklich. Ich habe gedacht, wenn das jemand sieht, ich bin eine erwachsene Frau und ich liege da wie ein Kleinkind. Und dann hat sie gesagt, können wir weitermachen? Und dann konnte ich Ja oder Nein sagen. Und genau so ist es gegangen. Und es ist halt von Mal zu Mal besser geworden. So habe ich das auch geschafft. Sie hat das super gemacht.
In kleinen Schritten können Patienten ihre Angst so also überwinden. Sie brauchen allerdings Geduld. Bei Jutta Mestwert hat es etwa 1 Jahr lang gedauert, bis sie angstfrei in die Zahnarztpraxis gehen konnte. Wer sich aber für diesen Weg entscheidet, profitiert doppelt. Er ist im Alltag nicht mehr durch die Angstgefühle eingeschränkt und er spart langfristig die Kosten für teure Vollnarkosen.
Christine Haas war für uns beim Zahnarzt und ist der Angst vor der Behandlung auf den Grund gegangen. Die Domradio-Beratung heute rund um das Thema Angst. Die 2 Seiten der Angst. Unser Thema in der Beratung und zu Gast ist Diplompsychologin Ursula Dannhäuser. Wir haben eben ja den Bericht gehört von der Angst beim Zahnarzt. Die Dame hatte Angst, die Kontrolle zu verlieren oder ausgeliefert zu sein. Das ist nur eine ja, Beschreibung von Angst gewesen, wie wir es in vielen Situationen kennen oder wie sicher jeder es schon mal irgendwo erlebt hat. Was kann man denn da sagen? Also wenn man jetzt zum Beispiel schon vom Bohrgeräusch eine Gänsehaut bekommt, das kriegt man ja nicht einfach mal eben so weg.
Ja, wir haben viele Situationen möglicherweise einfach gelernt durch Zusammenhänge, die entstanden sind. Also, dass es ein Geräusch gibt und mit dem Geräusch kommt sofort eine körperliche Reaktion. Das hat was damit zu tun, dass wir eben diese Gefahrensituationen uns besonders gut merken. Aber es ist natürlich ungünstig, bei bestimmten Geräuschen immer wieder in diese Angstgeschichten reinzukommen. Und ich glaube, es ist wichtig, mit dieser Angst umzugehen. Wir können möglicherweise die Angst gar nicht wegkriegen oder überwinden. Die stellt sich sehr automatisch her, aber wir können versuchen, damit umzugehen. Und das, was da gesagt worden ist, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst, nicht mehr bestimmen zu können, was passiert, das ist ja auch ganz vernünftig eigentlich, dass wir Angst haben in solchen Situationen. Und die Frage ist ja, wie können wir möglichst viel von dem in so Situationen wieder unterkriegen? Also, ne, wie kriege ich Orientierung und Kontrolle in so einer Situation? Und wenn ich einen Menschen habe, einen guten Zahnarzt oder einen guten Prüfer, der mir hilft, Orientierung zu kriegen, zu sagen, was kommt auf mich zu, ist es viel einfacher, auch mit der Angst umzugehen. Ein ganz weiteres wichtiges Bedürfnis, was wir in Situationen, also was wir sowieso haben, aber was in Situationen von Angst besonders wichtig ist, ist das Bedürfnis nach Schutz, das Bedürfnis nach Bindung. Deswegen gehen wir als Eltern gerne mit den Kindern auch zum Zahnarzt oder zu Ärzten oder in bestimmte Situationen und begleiten die, suchen uns aber auch als Erwachsener immer wieder auch Menschen, die uns schützen, die uns begleiten, gehen in Beratungsstellen, gehen in Therapie, weil wir einfach die Dinge viel besser mit den Dingen zurechtkommen und auch mit Angst zurechtkommen, wenn wir begleitet sind. Und wenn wir natürlich auch beim Zahnarzt ein Gegenüber haben, was freundlich ist, was vertrauensvoller ist, ist es einfacher, mit der Angst zurechtzukommen.
Aber gegen Angst kämpfen, wurde da eben gesagt. Ist das nicht ein bisschen krass gesagt? Das wäre ja so ein richtiger Kampf. Das ist ja auch wieder was Unangenehmes. Sie haben selber jetzt gerade was anderes dazu gesagt, dieses mit der Angst umgehen. Das klingt irgendwie ein bisschen sanfter.
Ja, weil ich glaube, wir können nicht dagegen kämpfen. Aber wir können etwas da tun, dass es nicht so eine starke Überflutung von Angst gibt, dass wir natürlich auch unser Gehirn einschalten, was immer wieder überprüft, ist es wirklich eine gefährliche und eine bedrohliche Situation, ja, weil viel Angst entsteht natürlich auch durch das, was wir denken über die Situationen. Es geht einfach darum, mit dieser Angst umzugehen und als die ein ganz reales Gefühl wahrzunehmen und gleichzeitig etwas skeptisch zu sein. Ist es wirklich notwendig, in dieser Situation so viel Angst zu haben? Und welche Hilfestellung brauchen wir? Ja, wie kann es zum Beispiel auch passieren, dass ich in Situationen, die mir möglicherweise Angst machen, auch gucke, was macht mir eigentlich Spaß daran? Also ich finde immer, bei Prüfungen ist für mich so ein gutes Beispiel. Ich sage mir dann immer, in Prüfungssituationen, so klug wie im Moment bist du nie mehr.
Ja, also wenn ich meine Kinder bei Prüfungen begleitet habe oder ich habe gerade selber noch eine Prüfung gemacht, dann probiere ich mir ein bisschen Spaß an der ganzen Sache zu machen. Das hilft, mit der Angst umzugehen. Oder auch zu gucken, dass möglicherweise das Überwinden einer Angstsituation ja auch mein Selbstwertgefühl steigert. Und das sind alles so Möglichkeiten zu sagen, ich nehme Angst ernst. Ich habe auch ein hohes Mitgefühl mit mir selber, ne, und gleichzeitig zu gucken, wie kann ich jetzt die Angst so steuern, wie kann ich mich so beruhigen, wie kann ich so damit umgehen, dass die Situation angstfreier wird.
Und das ist auch Lachen auch eine Möglichkeit? Mir fällt da dieser Spruch ein, wenn Sie von Prüfungen sprechen, stell dir den Prüfer in Unterwäsche vor.
Das ist natürlich auch eine Hilfestellung, ins Lachen zu kommen. Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, der hypnotherapeutisch arbeitet, der Szenarien entwirft mit den Klienten, wo die Spinnen dann plötzlich unterschiedliche Farben haben, Brillen tragen, die Ratten, mit den Ratten man Mensch ärger dich nicht spielt. Also der entwirft Szenen, wo das Ganze irgendwie ins Komische geht und über das Lachen darüber dann sowas wie eine Distanzierung erfolgt. Fand ich auch eine spannende Idee.
Also das heißt, man muss nicht unbedingt hart kämpfen gegen etwas, sondern versuchen, sich so ein wenig zu entspannen.
Ja, da zu entspannen, wo es uns auch logischerweise, ne, sinnvoll erscheint, mit dieser Angst so umgehen zu können, dass man diese Situation bewältigen kann. Es gibt natürlich Angst, die finde ich total gerechtfertigt, also sich da auch wirklich zu schützen und zu schonen. Und ne, auch gibt es natürlich Ängste, die so massiv sind, wo es längere Therapieprozesse braucht, um das zu verstehen, was eigentlich Auslöser sind und damit umzugehen.
Aber um erstmal bei einer Therapie zu beginnen, muss man erstmal den Mut haben, darüber zu reden, denn Angst ist nach wie vor ein Tabuthema. Es ist nicht so leicht, sich Hilfe zu holen, wenn man psychische Probleme hat, die eben vielleicht von Angst herrühren. Beim Thema Angststörungen gibt es also auch wirklich sehr starke Störungen, Menschen, die auch Angst vor der Angst haben oder die einfach sagen, ich habe Angst, ich traue mich aber noch nicht mal irgendwie meinen Freunden das zu sagen. Wir haben mal auf der Straße nachgefragt, würden Sie zum Therapeuten gehen oder hätten Sie da Hemmungen?
Wenn ich mit meinen Problemen nicht mehr zurechtkäme, selbstverständlich, ich brauche Hilfe von außen, wäre für mich kein Problem, würde ich akzeptieren.
Bin ich auch sehr skeptisch gegenüber eingestellt, aber ich kenne Menschen, die also Angst vor Hunden zum Beispiel haben. Allein, dass sie wissen, dass im Nachbarhaus ein Hund ist, dass sie da schon seelische Bedrückung haben. Und in dem Falle wäre vielleicht eine Therapie ganz angebracht.
Ja, irgendwann hat man einen Punkt, wo man halt selber nicht mehr so weiter kann und weiß. Und ich fand es da ganz gut, halt eine neutrale, außenstehende Person zu haben, die das mal von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet und mich damit halt dann auch dementsprechend auseinandersetzen zu können.
Trennung, Scheidung, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, es ging gar nichts mehr. Ja, der ganze, was soll ich sagen, der Allgemeinzustand hat sich einfach gebessert.
Ja, viele stehen anscheinend dem Thema Therapie doch recht offen gegenüber. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, das kann man doch auch alleine wieder in den Griff kriegen. Christina Lenkheit führt systematische Familienpaar- und Einzeltherapien durch und sie beobachtet manchmal doch eine sehr große Hemmschwelle.
Insbesondere bei bildungsnahen Familien, die zu mir kommen, weil denen das häufig unheimlich peinlich ist, ein Problem zu haben, möglicherweise krank zu sein. Therapie wird ja häufig in Verbindung mit Krankheit gebracht, man muss behandelt werden. Deswegen ist es denen das häufig total unangenehm, Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich auch vor allen Dingen schwach zu zeigen.
Umso wichtiger ist es natürlich, sich dann in vertrauensvolle Hände zu begeben und im Ernstfall dann auch jemandem gegenüber zu sitzen, der damit richtig umgehen kann. Christina Lenkheit sagt, sie legt ganz großen Wert darauf, jedes Problem, egal was es auch ist, vor allen Dingen ernst zu nehmen.
Ja, als erstes würdige ich das immer sehr, dass sie sich tatsächlich Hilfe holen. Ich sage ihnen meistens, dass es unheimlich verantwortungsbewusst ist und auch mutig. Und das Wichtigste in dem Zusammenhang ist halt einfach Verständnis für diese Ängste zu zeigen, für diese Hemmschwellen zu zeigen und zu versuchen, ja, eine Beziehung aufzubauen. Und das macht sicherlich jeder anders. Ich versuche das häufig durch Humor und eben die Dinge, die häufig sehr, sehr schwer sind, eben ein bisschen leichter zu machen im Kontakt.
Auch wenn es um eine Therapiesituation geht, nicht immer muss sich das schwer anfühlen. Die Menschen kommen ja auch, damit es ihnen besser geht, damit es wieder leichter wird. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt so gesellschaftlich Ihr Eindruck ist, Frau Dannhäuser. man hört so oft dieses, du musst doch keine Angst haben, so als Kind auch schon. Ist es so, dass die Angst so ein bisschen runtergespielt wird, als wie, das ist doch nichts Wildes, sodass man einfach denkt, naja, damit muss ich ja jetzt nicht irgendwie zur Therapie?
Ich glaube, an der Stelle geht es wirklich ein bisschen auseinander. Im Rahmen der psychischen Erkrankung ist die Angststörung eigentlich eine der die häufigste Erkrankung, die es gibt, mit 16% in der Bevölkerung. Und gleichzeitig sind wir eine Gesellschaft, auch von der Geschichte her, wo Angst ein Gefühl ist, was eher tabuisiert wird. Also Angst zu haben ist eine Schwäche, Angst zu zeigen ist noch eine größere Schwäche, wenn man das schon jemand ansieht. Und das, das hat sicher etwas damit zu tun, dass Angst nicht als etwas gesehen wird, gerade dann auch Angst, mit Angst umzugehen und mit Angst zu leben, mit diesem starken Gefühl umzugehen, dass es da große Unsicherheiten gibt, wie man mit diesem Gefühl umgeht. Also wir haben ja eine Geschichte von ja eben auch des Krieges, ja, und nach dem Krieg oder im Krieg war es gar nicht vorstellbar irgendwie, also da wurde Angst zu haben, wurde sehr stark abgewertet, gerade für die Männer, ja, Angst zu haben war ein Risiko, ne, die Angst hatten, zogen also nicht mit, und eine ganze Generation ist eigentlich sehr verschreckt aus dem Krieg zurückgekommen und eben auch mit der Unterdrückung von Gefühlen. Und das hat, glaube ich, noch über viele Generationen hinweg dieses Thema gemacht, wie gehen wir mit Gefühlen um und wie gehen wir mit Angstgefühlen um. Und diese Sätze, du brauchst keine Angst zu haben, das ist doch gar nicht schrecklich, stell dich nicht so an, hat uns lernen lassen, dass Angst kein berechtigtes Gefühl ist.
Du bist ein Feigling oder auch Mutproben immer wieder, ne, bei Jugendlichen.
Ich meine, Mutproben haben nochmal so was anderes, weil, ne, interessanterweise wird ja auch dieser Kick gesucht. Also das ist ja wieder so eine Situation oder die ganzen Survival-Trips, ja, also zu sagen, es ist ja auch ein Kick darin in diesem, ne? Also unser ganzes System mit der Adrenalinausschüttung wird angetickert. Und vor allem diese Angst zu überwinden, ja, an der Stelle oder diese Situation zu meistern, ist auch ein Gefühl von ja, einem Selbstwert, der gestärkt wird. Also ich glaube, dass es wichtig ist, die überhaupt Angst wahrnehmen zu können, ja, als ein Gefühl, was da ist, dem Ganzen eine Berechtigung zu geben, nicht immer gleich wieder vom Überwinden zu reden oder zu sagen, boah, es ist jemand mutig, wenn er etwas schafft, sondern erstmal zu sagen, du darfst Angst haben, das ist eine Situation, in der ich mir gut vorstellen kann, ne, vor so einem großen Hund, vor so einem Ereignis Angst zu haben. Und gleichzeitig traue ich dir zu, ja, dass du ganz viele Möglichkeiten hast, das zu schaffen. Also in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen.
Nicht immer kann man genau sagen, woher die Angst kommt. Manchmal passiert sie auch einfach. Menschen haben Angststörungen, haben Panikattacken und müssen erstmal feststellen, was denn da mit einem passiert, was das Unterbewusstsein mit einem macht. Darüber sprechen wir gleich. Die Domradio-Beratung. Heute sprechen wir über die zwei Seiten der Angst. Und wir haben gerade gesagt, wenn die Angst vor der Angst da ist, wenn die Ängste uns gefangen nehmen, dann lähmt es einen so richtig, dann macht uns das so ein wenig ohnmächtig. Und zu Gast im Domradio ist Ursula Dannhäuser, Diplompsychologin. Und Sie ja, können uns vielleicht jetzt mal benennen, welche Angststörungsformen es denn gibt, wenn es so richtig also schon zu einer Krankheit wird.
Ja, man unterscheidet bei den Angststörungen einmal die Phobien. Phobien beziehen sich einfach auf eine ganz konkrete Situation, auf ein konkretes Objekt wie die Spinnenphobie oder die Hundephobie oder die Flugangst. Dann gibt es die Panikattacken. Panikattacken ist so dieses plötzliche Überfluten körperlich, psychisch von einer Verfassung von Schreck und Panik, die so ganz plötzlich auftauchen kann, so ganz unverhofft auftauchen kann. Dann gibt es die sozialen Phobien, also Menschen, die in sozialen Situationen
wie Prüfungen, wie Ansammlungen von Menschen, wie Konfliktsituationen in diese Angst reingeraten. Und es gibt sowas wie eine generalisierte Anstörung, also Menschen, die eigentlich immer in Sorge sind um sich, um andere, um Gesundheit, krank zu werden, das, was passiert, also die in einer ständigen Aufregung und Sorge sind.
Wenn wir auf die Panikattacken kurz zu sprechen kommen, also das ist dann ja vielleicht was, wo ich eben nicht wie bei so einer sozialen Phobie weiß, aha, es ist wegen der Spinnen, es ist wegen der Hunde, es ist wegen der Menschenansammlung. Wenn Sie sagen, das kann plötzlich und unvermittelt kommen, kann es passieren, dass die Menschen gar nicht wissen, wovor sie denn eigentlich Angst haben?
Ja, meistens ist es so, dass die nicht wissen, wovor sie Angst haben. Und das macht auch so einen großen Schreck. Wieso passiert mir das? Also wieso kriege ich plötzlich Angst? Möglicherweise gibt es irgendwann Auslöser. Also zu sagen, wenn die U-Bahn-Tür zugeht oder der Aufzug zugeht oder ich was Bestimmtes rieche oder so. Aber das Besondere eben an diesen Panikattacken ist, dass sie so unvorbereitet sich aufbauen und über einen herfallen und von daher es dann zunehmend Angst gibt, das könnte mir wieder passieren. Also das eine ist halt erstmal das Unangenehme, dass es auftaucht, aber man weiß nicht unbedingt wann. Und das macht so eine Fokussierung möglicherweise, also eine Aufmerksamkeit auf diese Angst. Die Angst, es könnte mir wieder passieren.
Wie geht man damit um? Kann man denn da herausfinden, was da im Unterbewusstsein passiert ist?
Das ist einfach so der Prozess von Therapie und Beratung, zu gucken, gibt es irgendeine Idee, was möglicherweise in der Lebensgeschichte ein ganz früher Stressauslöser war. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Theorien zu dem Thema, wie Angst entsteht. Einmal kann es tatsächlich dieses Lernen sein, dass ich in bestimmten Situationen Erfahrungen gemacht habe, die einen großen Schrecken hinterlassen haben. Wir wissen heute, dass viele Ängste entstehen in ganz frühen Stresssituationen, schon in der Schwangerschaft, bei der Geburt, in den ersten Bindungserfahrungen, also da, wo jemand sich nicht gesichert gefühlt hat, wo jemand überfordert war mit vielen, vielen Dingen, die von außen passiert sind, wo Angst erlebt worden ist und man allein gelassen ist. Also das ist dann ein bisschen ein Suchen, ja, und wo es dann auch manchmal so unerklärlich ist, dass 40 Jahre überhaupt das kein Thema war und plötzlich diese Angst auftaucht. Aber wir scheinen einfach so im Laufe unserer Entwicklung auch immer wieder auf diese Dinge durch irgendwas gestoßen zu werden, dass wir uns dann nochmal damit beschäftigen. Und das ist dann ein Gucken und ein Suchen und vor allen Dingen ein Umgang damit, mit diesem Stress.
Und vielleicht kann man ja das Vertrauen wieder gewinnen, denn Vertrauen und Angst, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Also wer zum Beispiel Gottvertrauen hat, kann vielleicht besser mit der Angst umgehen. Zumindest wollen wir diese These mal gleich berücksichtigen in der nächsten halben Stunde. Ob vor dem Zahnarzt, vor Spinnen oder vor dem eigenen Tod, jeder Mensch hat etwas, vor dem er sich fürchtet. Und die Angst gehört offenbar also zum Menschsein dazu. Schaut man in die Bibel, ist sie voller Stellen, in denen sich Menschen fürchten. Reporter Benedikt Müller war der Angst in der Bibel auf der Spur.
Die Angst in der Bibel beginnt sprichwörtlich bei Adam und Eva. Schon die beiden Urmenschen empfinden im Buch Genesis existenzielle Angst, nachdem sie verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. In Kapitel 3 heißt es:
Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens.
Und tatsächlich bestraft Gott die beiden Urmenschen. Die Frau muss fortan unter Schmerzen gebären, der Mann im Schweiße seines Angesichts arbeiten, heißt es in der Erzählung. Doch gleichzeitig erkennt Gott, dass sich Adam und Eva schämen und schenkt ihnen Röcke aus Fellen. Gunther Fleischer, Leiter der Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln, sieht darin eine wegweisende Geste Gottes.
Gott gibt ihnen die Schutzkleidung, dass sie sich nicht mehr nackt fühlen und nackt vorkommen. Das ist das, was sozusagen Gott anbieten kann, mit dieser eigenen Angst fertig zu werden, nicht im Sinne, sie völlig aufzuheben, aber damit leben zu können, aufatmen zu können.
Dass schon Adam und Eva Angst empfinden, zeigt laut Fleischer, dass die Angst eine Konstante des biblischen Menschen ist.
Also man könnte die gesamte Weltgeschichte wie eine große Klammer betrachten und davor steht ein Vorzeichen. Und die Urgeschichte erzählt das Vorzeichen. Das Vorzeichen lautet, ja, Gott will, dass der Mensch lebt. Und dass der Mensch ausgestattet ist mit der Möglichkeit, mit der Angst leben zu können, nicht darin unterzugehen.
So ist es nicht verwunderlich, dass auch die Jünger Jesu nicht frei von Angst sind. Besonders deutlich wird das in der Erzählung vom Sturm auf dem See aus dem Markus-Evangelium. Das Unwetter bricht aus, während Jesus schläft, wie Kapitel 4 berichtet.
Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?«
Hier wird ein Idealbild gezeichnet. Wer ganz auf Gott vertraut, der braucht sich vor keinem Sturm zu fürchten, denn Gott wird ihn letzten Endes nicht untergehen lassen. Eine ähnliche Stelle liefert das Matthäusevangelium. In Kapitel 14 traut sich Petrus, auf dem See zu laufen, doch auch hier holt ihn die Angst ein.
Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?«
Gunther Fleischer sieht hierin eine frohe Botschaft für uns alle. Christus lässt den Ängstlichen nicht untergehen,
sondern er holt ihn ja wieder ins Boot und rettet ihn, weil Jesus darum weiß, was für zwiespältige Wesen wir sind. Mit Zutrauen, aber eben auch mit Angst. Und trotzdem darf ich auch mit dieser Schwäche weiter leben und gehen und sozusagen im Boot bleiben. Ich bin nicht ein prinzipiell von Gott Verworfener, sondern prinzipiell einer, dem Gott die Hand entgegenstreckt.
Auch unsere Liebe soll im Idealfall ganz ohne Angst sein. Davon erzählt der 1. Johannesbrief, Kapitel 4.
Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet.
Das Musterbeispiel dafür ist Christus, sagt Gunther Fleischer. Denn Christus geht den Weg der Liebe in letzter Konsequenz, bis zum Tod am Kreuz.
Seine Liebe überwindet die Todesangst. Das ist natürlich ein Extrem. Aber am Extrem wird deutlich, was gemeint ist.
Nach dem Tod und der Auferstehung Christi haben die Jünger jedoch Angst, den Leuten die frohe Botschaft zu verkünden. Die Apostelgeschichte erzählt, dass sich die Jünger in einem Gemach zurückziehen. Erst am Pfingsttag befreit sie der Heilige Geist aus ihrer Angst, erklärt Fleischer.
Es fällt etwas sozusagen von göttlicher Kraft über die Jünger, was sie aus ihrem Eingeschlossensein herausreißt. Die müssen sozusagen gewaltsam aus dieser Angst herausgerissen werden, jetzt nicht mehr nur unter sich zu glucken, sondern zu den Menschen zu gehen.
In der Firmung wurde uns allen der gleiche Geist geschenkt, betont Fleischer.
Das ist nichts anderes, wo nochmal deutlich wird, jawohl, du, jeder Einzelne, bist mit demselben Geist ausgestattet und kannst das auch. Nutze diese Kraft.
Gunther Fleischer sagt, Glaube kann uns helfen, mit unseren Ängsten zu leben. Der Leiter der Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln zu Angst in der Bibel. Zu Gast im Domradio in der Beratung ist Ursula Dannhäuser von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum Köln. In der Bibel sind viele Stellen, wo Menschen sich fürchten. Ist denn sowas wie Beten eine Möglichkeit, mit solch einer Angst umzugehen?
Also erstmal ist es ja ganz gut, dass so viele Stellen beschrieben sind, wo Menschen Angst haben und Angst als ein Phänomen beschrieben wird, mit dem Menschen ringen. Ja, also etwas auszuhalten, aber auch auf Hilfe hoffen und Hilfe zu bekommen ist sicher etwas sehr, sehr Beruhigendes. Und wenn Menschen glauben und sagen, ich traue einem Gott oder dem Göttlichen zu, dass es mich schützt und dass es mich trägt und dass möglicherweise auch Erfahrungen von Angst begleitet werden können und überstanden werden können, dann ist es sicher etwas, was Halt geben kann. Also wir brauchen bei Angst etwas, was uns beruhigt, was uns aber auch in diesem Gefühl annehmen lässt. Also ich bin immer wieder so in dieser Diskrepanz. Wir wollen Angst überwinden, wir wollen Angst nicht haben. Angst wird als Defizit beschrieben. Gleichzeitig ist Angst etwas Notwendiges, damit überhaupt Gefahren erkannt werden, überwunden werden. Also wir bewegen uns da immer wieder in einem Feld auch voller Widersprüchlichkeiten. Ja, aber ich glaube, dass natürlich auch ein Gebet oder der Glaube was sehr Beruhigendes hat und auch Sinn verleiht in dem Sinne, dass es sich lohnt, auch mit Angst umzugehen und eine Hoffnung zu finden auf Angstfreiheit.
Ist denn Vertrauen so ein Schlüsselwort auch in diesem Zusammenhang?
Es wird ja oft auch als Gegenteil benutzt. Ne? Ich habe Angst oder ich habe Vertrauen. Ja, und das Vertrauen in sich selber einmal zu haben, zu sagen, ich darf dieses Gefühl haben und vertraue aber auf Fähigkeiten, auf Möglichkeiten, damit umzugehen. Also das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges an der Stelle, das Selbstvertrauen, sowas aushalten zu können und verstehen zu können und dann Schritte daraus machen zu können. Und als Kinder lernen wir das natürlich ganz früh, wenn wir jemand anderem vertrauen können, der uns durch Gefahren begleitet und beschützt und uns nicht so in Gefahren allein stehen lässt. Und diese Erfahrung, dass es Schutz und Hilfe gibt, macht ja auch eher Mut, in anderen Situationen sich wieder Schutz und Hilfe zu suchen.
Dann wiederum wäre es ja nicht unbedingt ein Gegenteil von Angst, sondern sogar etwas, was einem hilft, dieses Vertrauen mit der Angst umzugehen und vielleicht sie auch zu verringern.
So würde ich das sehen, genau. Das ist ein gutes Ergänzungspaar. Also zu sagen, in der Angst brauchen wir das Vertrauen in uns selbst und in andere oder in einen Gott oder in das Göttliche, um uns zu trauen, einen Weg damit zu finden.
Ist daher so dieses Bild des Schutzengels eins, was ja vielen Eltern auch das Vertrauen gibt, es wird schon gut gehen, mein Kind wird schon alles gut meistern?
Der Schutzengel steht für dieses Bild, es ist jemand da. Ja, es ist jemand da, der aufpasst, der auch vielleicht in Situationen, wo wir selber unachtsam sind, dass doch noch jemand da ist, der uns irgendwie rettet oder im rechten Moment zurückzieht. Das sind ja also diese Bilder, die auftauchen, zu sagen, es gibt etwas, was ja wie ein Segen, wie ein etwas, was uns behütet. Und das sind alles Bilder, sag ich mal, die uns beruhigen oder die ja auch existieren. Wir wissen es ja letztendlich nicht, aber die ja, die Sicherheit geben, nicht allein zu sein.
Gibt es einen Ausweg aus der Angst oder wie integrieren wir Angst in unser Leben? Das wollen wir gleich noch besprechen. Das Gefühl der Angst, das kennt jeder Mensch, groß und klein, vielleicht in stärkerer oder weniger starker Ausprägung. Und die Frage, die wir abschließend hier stellen wollen in der Domradio-Beratung ist, gibt es einen Ausweg aus der Angst beziehungsweise wie integrieren wir Angst in unser Leben? Ursula Dannhäuser.
Es gibt Gott sei Dank einen großen, Blumenstrauß von Möglichkeiten, mit Angst umzugehen. Also das Erste, ich glaube, das haben wir jetzt ein paar Mal heute gesagt, ist, die Angst anzunehmen, zu sagen, sie gehört dazu, sie auch ein bisschen liebevoll zu begrüßen und zu sagen, gut, dass ich darüber verfüge, weil es mich schützt und weil es mich auf Gefahren aufmerksam macht und auch in Situationen, die mir vielleicht erstmal uneinsichtig erscheinen, warum dort Angst auftaucht, ist erstmal zu nehmen, dass es da ist. Weil immer dann, wenn wir versuchen, die Dinge wegzukriegen, zu sagen, ich darf keine Angst haben und das geht jetzt gar nicht und Angst ist nicht in Ordnung, haften wir uns mehr an die Angst an. Ja? Dann ist es so ähnlich, wie wenn ich jetzt sagen würde, denk nicht an einen roten Elefanten. Ja? So, du darfst keine Angst haben, dann ist eben der rote Elefant und die Angst sofort da. Also das Erste ist, glaube ich, wirklich so die Annahme von dem, dass es da ist. Und dann geht es natürlich darum zu verstehen, habe ich eine Idee, warum ich da Angst habe? Gibt es da eine Geschichte zu? Gibt es da eine Erfahrung zu? Kann ich möglicherweise sagen, okay, das ist jetzt eine Erfahrung und ich kann viele andere und neue Erfahrungen machen? Ja, also zu sagen, ja, vielleicht habe ich eine schlechte Erfahrung mit einer Prüfungssituation gemacht oder eine unangenehme Erfahrung beim Zahnarzt. Hindert es mich daran,
in Prüfungen zu gehen oder Ärzte aufzusuchen oder sage ich, bin bereit, neue Erfahrungen zu machen und mit dieser Angst dahin zu gehen. Also es ist wichtig, dann neue Erfahrungen zu machen, weil ein Grundproblem bei der Angst ist, dass wir in Vermeidungsverhalten gehen. Ne? Das ist jetzt bei Schlangen nicht so ein Problem. Ich muss mir nicht unbedingt Schlangen angucken. Das kann ich vermeiden, aber bei vielen anderen Situationen im Leben wird es zum Problem, wenn ich dann die Situation vermeide. Also Mut zu haben, zu sagen, ich suche mir die entsprechende Hilfe, um in die Situation auch reinzugehen, in
die ich Angst habe. Also auch absichtlich so eine Situation aufsuchen, zum Beispiel Angst im Dunkeln. Im Winter ist es ja auch nicht immer vermeidbar, dass man zum Beispiel dann im Dunkeln mal unterwegs ist.
Genau, wenn es mich hindert, dann rauszugehen und mein Leben ganz eingeschränkt ist, weil ich nur noch im Hellen unterwegs sein kann, dann ist es wichtig zu sagen, es gilt es zu lernen und die Erfahrung zu machen, dass es geht. Und ich sage mal, in bestimmten therapeutischen Konzepten übt man das richtig. Also immer wieder in dieses Dunkle zu gehen. Und wichtig ist dabei, dass wir Möglichkeiten finden, uns in diesen Situationen zu halten, also uns zu trösten und Sicherheit zu geben und in eine Verfassung von Entspannung zu kommen. Weil Angst hat immer ganz viel mit Anspannung zu tun. Und die Erfahrung ist eigentlich, wenn wir in der Entspannung sind, ist auch weniger Angst da. Deswegen lernen wir in vielen Verfahren Entspannungstechniken wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung oder es kann auch die Meditation, es kann das Yoga sein. Also bei der Bewältigung oder beim Umgang mit Angst können wir eigentlich so auf der ganzen Ebene, sowohl körperlich, psychisch, aber auch was in unserem Kopf abläuft, können wir ansetzen und uns Unterstützung holen. Also alles, was sozusagen den Körper in eine Entspannung bringt, ist hilfreich. Dann ist natürlich auch gut, Dinge zu tun, die aktiv zu machen sind, weil gerade weil der Körper in diesen Stresssituationen in eine hohe Anspannung kommt, die muss ja raus. Also ne, Bewegung zu machen, ne, gerade bei Kindern, ja, also wirklich die in Bewegung zu schicken, dass der Körper diesen Stress auch ausleben kann und Ausdrucksmöglichkeiten hat. Das andere ist immer wieder auch zu sagen, sich Hilfestellung zu suchen, Menschen zu suchen, die einen begleiten. Das kann eben in einer beraterischen oder therapeutischen Hilfe sein, aber auch im Freundeskreis sich zu trauen, über Ängste zu sprechen. Das ist manchmal schon, wird es dann dadurch weniger, also dazu zu stehen und gleichzeitig auch immer wieder den Kopf einzuschalten und sehr genau zu überprüfen, ist das eine Situation, in der ich Angst haben muss, und das in Frage zu stellen. Das ist auch in Ordnung, also das immer wieder in Frage zu stellen, zu sagen, okay, was habe ich für Alternativen? Wie kann ich noch darüber nachdenken? Wie kann ich meine Aufmerksamkeit in bestimmten Situationen ganz woanders hinlenken, dass ich mich nicht so auf die Angst fixiere? Und das andere ist wirklich in eine Suche zu gehen, kann ich verstehen, warum das in meinem Leben auftaucht. Und das ist dann eher Arbeit von Beratung und Therapie.
Die Angst hat verschiedene Seiten. Die zwei Seiten der Angst haben wir heute beleuchtet in der Domradio-Beratung gemeinsam mit unserem Gast Ursula Dannhäuser von der katholischen Ehe, Familien- und Lebensberatung. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Bitte, gerne.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bis bald.